Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das Buch Josua. In diesem Quartal schauen wir uns das Buch Josua an, wo Israel eine zweite Chance bekommt, ins verheißene Land einzuziehen. Gemeinsam entdecken wir, wie Gottes Treue damals sichtbar wurde und was sie heute für uns bedeutet. Dabei lassen wir uns von Josuas Glauben ermutigen, Gottes Verheißungen auch in unserem Leben festzuhalten. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Herzlich willkommen zum Bibelgespräch aus Bogenhofen. Wir sind jetzt hier schon im Buch Josua in der 11. Lektion. Wir schauen uns heute Josua Kapitel 22 an. Hier mit mir in der Runde ist der Heinz, der Christopher und der Josef und ich bin der Thomas. Heute wird es darum gehen, dass tatsächlich ein Bauwerk fast die ganze Nation an den Rand eines Krieges gebracht hat. Und wie das dazu kam und wie Gott es gelöst hat, das schauen wir uns heute an. Und bevor wir da einsteigen, lasst uns miteinander beten. Allmächtiger Gott, wir kommen zu dir und bitten dich, dass du uns heute hilfst beim Studium deines Wortes. Wir wollen hier einsteigen in diese Geschichte in Josua 22, wollen die Hintergründe erkennen, wollen verstehen, worum es hier ging, wollen auch staunen über die Lösung, die du hier gebracht hast, die Klärung für diesen Konflikt. Und wir wollen auch für uns ableiten, was wir daraus lernen können, was das für unser Leben bedeutet und für deine Gemeinde. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns jetzt bei diesem Gespräch führst. Hab Dank dafür. Amen.
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 Okay, ich danke euch, dass ihr dabei seid, dass ihr euch die Zeit nehmt für das Gespräch. Bin auch gespannt, was wir rausholen können aus Josua 22. Lasst uns mal gleich dort einsteigen in das Kapitel Josua 22 und miteinander lesen. Die ersten 8 Verse. Christopher, kannst du das lesen? Das ist dort Josua 22, Vers 1 bis 8.
Damals rief Josua die Rubeniter und Gaditer und den halben Stamm Manasse zu sich. Und er sprach zu ihnen, ihr habt alles gehalten, was euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat und habt meiner Stimme gehorcht in allem, was ich euch geboten habe. Ihr habt eure Brüder während dieser langen Zeit nicht im Stich gelassen bis zu diesem Tag und habt getreulich festgehalten an dem Gebot des Herrn, eures Gottes. Weil nun der Herr, euer Gott, eure Brüder zur Ruhe gebracht hat, wie er es ihnen verheißen hat, so kehrt jetzt um und zieht hin in eure Zelte in das Land eures Erbteils, das euch Mose, der Knecht des Herrn, jenseits des Jordan gegeben hat. Nehmt euch nur sehr in Acht, dass ihr das Gebot und das Gesetz tut, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt, auf allen seinen Wegen wandelt und seine Gebote befolgt und ihm anhängt und ihm dient von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Und Josua segnete sie und entließ sie, und sie gingen zu ihren Zelten. Dem halben Stamm Manasse hatte Mose ein Erbteil gegeben in Baschan. Der anderen Hälfte gab Josua ein Erbteil unter ihren Brüdern diesseits des Jordan gegen Westen. Und als Josua sie zu ihren Zelten gehen ließ, da segnete er sie. Und er sprach zu ihnen mit großem Gut, kehrt ihr nun zurück zu euren Zelten mit sehr viel Vieh, mit Silber, Gold, Erz, Eisen und mit Kleidern in großer Zahl. Teilt die Beute eurer Feinde mit euren Brüdern.
Dankeschön. Was wird uns hier so gesagt über diese Stämme? Wir haben also die Rubeniter, die Gaditer und den halben Stamm Manasse. Warum werden sie jetzt weggeschickt? Was ist da so vorher passiert?
Ja, das ist ja noch zur Zeit Moses, nicht? Mhm. Sie kommen ja am Ostufer des Jordan, gehen sie nach Norden und erobern das ganze Land sozusagen östlich des Jordan.
Von den Amoritern, ne?
Ja, und das teilen sich jetzt dann diese 2,5 Stämme. Das ist eben Ruben, Gad und halb Manasse. Manasse ist ein Riesenstamm und der verteilt sich dann zur Hälfte am Ostjordan und die andere Hälfte im Westen bis zum Meer. Und die hatten aber versprechen müssen, dass sie bei der Landnahme die Eroberungen, die noch notwendig waren, am Westufer des Jordans und halt hinunter nach Süden, dass sie da mithelfen, dass die das nicht allein machen müssen. Und so haben sie einfach ihre Familien da im Ostjordanland wohnen lassen, sind mitgezogen und haben diese ganze Landnahmekämpfe mitgemacht und werden jetzt sozusagen, nachdem sie ihr Versprechen gehalten haben, wofür Josua sie lobt, nach Hause entlassen.
Genau, dankeschön, ja. Die Parallele dazu haben wir in Josua Kapitel 1. Sonst wird uns das schon gesagt dort ab Vers 12. Und da wird extra auch nochmal darauf hingewiesen, dass sie quasi jetzt ihre Familien zurücklassen.
Okay. Genau. Vielleicht kann ich da einhaken. Mir ist was ganz Interessantes aufgefallen, was mir früher nie so richtig klar geworden ist, weil Wir haben ja genau dieses Bild, sie sollen alle rüber, ihre Familien zurücklassen und sie werden ja explizit dafür gelobt, dass sie das alles gemacht haben. Jetzt, wenn man sich das in Josua anschaut, dann wird in Josua 4 genau gesagt, dass etwa 40.000 Mann rübergegangen sind. Und wenn man nachrechnet in 4. Mose 26 bei der Volkszählung, wie viel Mann diese Stämme gehabt haben, dann, also ich habe das mal nachgeschaut, das sind Ruben 43.000 etwa, Gad 40.000 etwa, Manasse 52.000, wenn man das selbst halbiert und ja, vielleicht weiß ich das arithmetische Mittel, dann kommt man auf über 100.000 Soldaten. Und davon gehen 40.000 rüber. Und Josua sagt in Kapitel 22, ihr habt das genau richtig gemacht, wie ihr es versprochen habt. Und da habe ich verstanden, Gott möchte zwar, dass wir uns ganz in sein Werk investieren, aber trotzdem nicht unsere Familien alleine lassen. Ja, also über die Hälfte der Soldaten ist da geblieben. Und nur 40.000 sind gegangen, das waren die quasi, die man gerade so erübrigen konnte und trotzdem für die Familien sorgen konnte. Und das gilt hier als eine völlige Investition, das Werk Gottes. Und ich finde das ein irgendwie sehr tröstlicher und sehr ausgewogener Aspekt hier, den man sehen kann.
Und das ist ja auch insofern ein wichtiger Gedanke, den du ansprichst, weil die waren ja nicht 14 Tage unterwegs.
Ja, viele.
Die waren ja 7 Jahre. Hat sich die Eroberung ja hingezogen. 7 Jahre, in denen die Familien sonst praktisch alleine gewesen wären. Gerade auch die Kinder und so. Und das wäre ja nicht im Sinne Gottes, dass die praktisch da
schutzlos sind,
dass die bloß mit ihren Müttern aufwachsen und so, sondern eben Gott hat für sein Volk gesorgt.
Ja, wahrscheinlich geht es auch um die Wehrfähigkeit im Ostjordanland.
Das haben sie auch gebraucht,
nicht? Genau. Also wenn die da alle rausnehmen, dann ist das ja, liegt das ja offen da für alle Feinde.
Genau. Sie konnten sie nicht schutzlos zurücklassen, sie brauchten auch noch ein bisschen
Schutz. Und ich finde die Parallele für uns einfach als Lehre so wichtig, weil ich meine, wie oft passiert das, und da sind wir alle auch in der Gefahr, dass man sich so einbringt vielleicht in die Gemeinde Gottes, dass man in die eigene Familie drauf geht, dass die schutzlos ist. Ja. Und das, glaube ich, ist eine interessante Lektion, die man hier auch lernen kann, dass Gott das als völligen Gehorsam bezeichnet, dass 40.000 gegangen sind.
Ja, und was du auch gelesen hast, ist am Ende, sie sollen ja teilen mit.
Genau, da wird es ein bisschen deutlich. Da gibt es Brüder. Ja, das wird, sonst kriegt man es gar nicht mit, aber da sind Brüder, die da sind.
Ja, die sollen also auch ihren Anteil bekommen.
Ja.
Mit euren Brüdern,
Das haben wir auch an anderen Stellen, dass die zurückbleiben, und zum Beispiel auch, weil sie einfach nicht mehr konnten. Bei David genau, dass die zurückgeblieben sind, weil sie einfach körperlich erschöpft waren, nicht mehr konnten, dass die dennoch an der Beute und an dem, was sich ergibt aus diesem Feldzug, dass sie dennoch beteiligt werden.
Ja.
Gott will nicht, dass sie sagen, du hast dann Pech gehabt, du hast nicht mitgemacht.
Nur das Stärkere.
Gar nicht, sondern es sollte gleichmäßig aufgeteilt werden. Jeder sollte seinen Teil bekommen, der, auch wenn er nicht direkt mitmachen konnte.
Ein Schlüsselvers ist hier noch Vers 5. Du hast uns ja auch gelesen, ne? Sie sollen sich also hier in Acht nehmen, dass sie das Gebot und das Gesetz tun, das Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat. Nämlich, und das steht an erster Stelle, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt.
Und ihm dienen von ganzem Herzen, von ganzer Seele.
Ja.
Das ist ja 5. Mose 6. Das ist ja das, wo Mose versucht hat, dann am Ende, dann kurz vor dem Jordanübergang, ihm nochmal deutlich zu machen, hört jetzt die 10 Gebote, nicht wahr? Du sollst nicht töten, sollst nicht Ehe brechen, aber höre Israel.
Ja.
Hör mal genau hin, was es eigentlich heißt.
Genau.
Und Jesus sagt dir, das ist eigentlich das, worum es geht.
Ja.
Gott lieben. Und das ist ja letztlich nicht mal ein Gebot.
Ja.
Das ist ja ein Wunsch Gottes.
Ja.
Das ist
genau. Also, uns wird hier beschrieben, kurz zusammengefasst, dass also die Rubeniter, die Gaditer und der halbe Stamm Manasse eigentlich bis jetzt in den letzten 7 Jahren genau das getan haben, was sie versprochen haben, was der Herr ihnen gesagt hat, was Mose sie gebeten hat. Sie waren also wirklich gehorsam. Und jetzt kommt Josua und betont das auch noch einmal, fasst es auch schön zusammen und sagt, bleibt dran, bleibt weiterhin gehorsam, liebt den Herrn. Und jetzt kommt die Geschichte weiter. Okay, magst du uns lesen, Josef? Lesen wir dort den Abschnitt weiter von Vers 9 an. Das ist ein bisschen längerer Abschnitt, aber gehen wir mal runter von Vers 9 bis Vers 20, dass wir da den Zusammenhang haben.
So kehrten die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse um und zogen von den Söhnen Israels weg, von Silo, das im Land Kanaan liegt, um ins Land Gilead zu ziehen, zum Land ihres Eigentums, das sie dort besaßen nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Und als sie in die Gegend am Jordan kamen, die im Land Kanaan liegt, bauten die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse einen Altar, dort am Jordan, einen großen, weithin sichtbaren Altar. Und die Söhne Israels hörten sagen, siehe, die Söhne Rubens, die Söhne Gads Und der halbe Stamm Manasse haben einen Altar gebaut gegenüber dem Land Kanaan, in der Gegend am Jordan, jenseits der Söhne Israels. Als nun die Söhne Israels dies hörten, da versammelte sich die ganze Gemeinde der Söhne Israels in Silo, um zum Krieg gegen sie hinaufzuziehen. Und die Söhne Israels schickten Gesandte zu den Söhnen Rubens, den Söhnen Gads und dem halben Stamm Manasse, in das Land Gilead. Pineas, den Sohn Eliasas, den Priester, und mit ihm 10 Fürsten, je einen von jedem Vaterhaus aller Stämme Israels. Jeder war das Haupt seines Vaterhauses unter den Tausenden Israels. Und diese kamen zu den Söhnen Rubens, zu den Söhnen Gads und dem halben Stamm Manasse in das Land Gilead, redeten mit ihnen und sprachen: So spricht die ganze Gemeinde des Herrn. Was ist das für eine Untreue, die ihr an dem Gott Israels begangen habt, indem ihr euch heute von der Nachfolge des Herrn abkehrt, dadurch, dass ihr euch einen Altar baut und euch heute gegen den Herrn auflehnt? War die Versündigung mit Peor zu wenig für uns, von der wir uns bis zu diesem Tag noch nicht gereinigt haben und um dessen Willen eine Plage über die Gemeinde des Herrn kam? Und ihr wendet euch heute von der Nachfolge des Herrn ab. Und wenn ihr euch heute gegen den Herrn auflehnt, so wird es geschehen, dass er morgen über die ganze Gemeinde Israels zürnt. Wenn das Land, das ihr besitzt, unrein ist, so kommt doch herüber in das Land, das der Herr besitzt, wo die Wohnung des Herrn steht, und macht euch ansässig in unserer Mitte. Aber lehnt euch nicht auf gegen den Herrn und lehnt euch nicht gegen uns auf, indem ihr euch einen Altar baut, außer dem Altar des Herrn, unseres Gottes. Ist nicht der Zorn Gottes über die ganze Gemeinde Israel gekommen, als Achan, der Sohn Serachs, etwas von dem Gebannten veruntreute? Und er ging nicht alleine zugrunde in seiner Schuld.
Dankeschön. Also, was ist jetzt hier los? Die bauen Altar und es heißt denn hier ganz Israel, ja, also das werden jetzt die anderen Stämme nur noch sein, ja. Mhm. Die denken gleich, da müssen wir los, Krieg führen.
Ja, ist krass, ne, dass sie direkt gleich Krieg planen. Mhm. Ja, das ist ja schon noch bemerkenswert.
Ja. Ja.
Also sie haben auf alle Fälle das offensichtlich so eingeschätzt, wenn diese 2,5 Stämme da im Ostjordanland, wenn die praktisch jetzt anfangen, einen eigenen Gottesdienst aufzubauen. Ich denke, das war der Punkt. Ja? Mhm. Wenn die da einen Altar bauen und dort auch anfangen würden zu opfern, dann haben die restlichen 9,5 Stämme das offensichtlich so gesehen, dass dann kommt der Fluch Gottes über uns.
Mhm. Und so ein bisschen wäre den Anfängen.
Wäre den Anfängen, genau. Und naja, ich meine, sie wollten Krieg führen, aber letztendlich haben sie ja erstmal diese Abgesandten geschickt. Mhm. Sie haben sich versammelt, sie haben gesagt, das geht so nicht. Aber letztendlich haben sie vorher, bevor sie losgezogen sind, erst schon mal die Abgesandten hingeschickt. Ich denke, das ist ja schon wichtig.
Na sicher. Die kommen ja gleich mit Vorwürfen.
Genau. Okay. Das ja, aber zumindest stand nicht gleich die Armee da.
Okay. Was denkt ihr, welche sind die berechtigt, diese Vorwürfe, oder?
Ich meine, jetzt hier? Dieses Thema eine Anbetungsstätte, mehrere Anbetungsstätten, die zieht sich ja durchs Alte Testament dann durch. Mhm. Das haben wir immer wieder, dass dann Leute wie Hiskia oder Josia die eine Anbetungsstätte wieder einsammeln müssen und ja, das, also man hat jetzt vor kurzem, ich weiß nicht, ob das mitbekommen hat, in der Nähe von Jerusalem, nur wenige Kilometer von Jerusalem, einen Tempel ausgegraben. Tel Mozan, ja, wo man merkt, da gab es einen Tempel, der ist dann irgendwann wieder eingestampft worden. Die Leute versuchen, also die Archäologen denken entweder Hiskia oder Josia. Das ist ein Thema, was immer wieder durchkommt. Die Frage, sind wir jetzt ein bisschen pluralistischer in unserer Anbetung? Haben wir verschiedene Möglichkeiten oder ist es halt jetzt in gewisser Weise exklusiv nur das Heiligtum, dort, wo Gott seinen Namen hat niederlegen lassen, hier Shiloh, dann später Jerusalem. Ne? Und das ist so ein bisschen die Frage, das geht ja letztendlich zurück auf 5. Mose 12 auch, wo Gott sagt, dort, wo er, also den Ort, den er erwählt, dort soll man hingehen. Ne?
Ja. Ich habe den Eindruck, die sind alle ein bisschen übereifrig. Mhm. Ich habe den Eindruck, das sind so die Streber. Und die wollen unbedingt zeigen, wie toll sie sind und dass sie da jeden Abfall schon vorauswittern und auf jeden Fall dagegen Sturm laufen und so. Hm. Am Ende kommt es ja so raus, dass, wenn man dann weiterliest, dass es ja eine harmlose Geschichte ist, nicht, und so weiter. Und sie haben das aber überhaupt von vornherein schon so negativ wie möglich ausgelegt. Und da sehe ich halt das Problem auch, und das erinnert mich, wenn man die Geschichte liest, kann man nicht anders. Man muss sofort heute denken. Ist genauso. Da macht einer irgendwas und es wird ihm so schlecht ausgelegt, wie es nur möglich ist. Die schlechtestmögliche
Interpretation,
Deutung kommt dann, nicht? Und dabei hat er das gar nicht so gemeint und so. Also das, aus diesem Geist kommt viel Unfrieden. Also ich bin es nicht so schnell geneigt, wenn ich das lese. Ja, das sind halt die Orthodoxen, das sind die Rechtgläubigen, die, die da jetzt dafür sorgen, dass ja kein Abfall geschieht. Ich denke mal, muss nicht sein.
Okay. Ist ja interessant, dass Sie nicht fragen, was macht ihr da, sondern was ist das für eine Untreue?
Ja.
Also,
steht schon fest.
Es steht schon fest. Es wird nur noch gefragt, warum macht ihr das quasi? Ja, habt ihr es immer noch nicht gecheckt?
Ja, ja.
Und ich glaube, diese Tonalität kennen wir auch aus heute. Ja, ja. Also, warum fällst du ab? Und ich glaube, das ist auch, wenn man sich das genau anschaut, muss man sich ja die Frage stellen, was fürchten sie denn?
Genau.
Sie fürchten ja gar nicht den Abfall der anderen, sie fürchten eine Strafe für sich selbst.
Mhm.
Kommt ja mehrmals vor, ja.
Ja.
Wisst ihr nicht, wie war das bei Peor? Deswegen kam eine Plage über die Gemeinde des Herrn, ja. Und dann, wenn ihr jetzt abfällt, wird Gott morgen der ganzen Gemeinde zürnen. Und ich glaube, das ist wichtig, so auch psychologisch. Sag ich dem anderen, dass er jetzt sündigt, ob er sündigt oder nicht, mal unabhängig davon, ob das jetzt stimmt oder nicht, sage ich ihm das, weil ich Angst habe, dass ich dann auch darunter leide? Oder sage ich ihm das, weil ich ihn retten möchte? Und diese Idee, wir möchten euch gern hier bewahren, die kommt gar nicht vor. Das ist nur so, hey, wegen eurer Sünde werden wir auch leiden. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen den Geist dahinter. Ne?
Genau. Sie bringen ja zwei Beispiele. Welche sind das?
Baal Peor.
Ja.
Und das ist ja Pinhas.
Er persönlich steht da, ne?
Und dort auch eher mit wahrem Eifer.
Ja. Gerade er wird ja geschickt, extra namentlich erwähnt. Ja, er ist quasi hier der Gesandte. Und welche Geschichte noch?
Achan.
Achan, ja, die wird am Ende kurz erwähnt, die Geschichte mit Achan.
Die kennen Sie auch alle noch.
So. Das heißt, würde ich zustimmen, man hört so ein bisschen die Angst heraus vor einer kollektiven Schuld.
Ja,
so
das ist der Gedanke.
Ja.
Sie sind mitverantwortlich. Findet ihr nicht in Vers 19, dass das auch so ein Verständnisschlüssel ist? Wenn ihr das Gefühl habt, ich übersetze das jetzt so auf heute, wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Erbe unrein ist, so kommt halt herüber und teilt mit uns das Land. Das heißt, hier wird also insinuiert, Leute, braucht ihr einen Altar, weil ihr da drüben etwas reinigen oder besonders heiligen müsst oder so in dem Stil. Im Sinne von, dass das eines eigenen Gottesdienstes, so dass das also wert wäre, weil es halt sein muss. Und diese Gedanken, den quittieren die Rubeniter Gaditer überhaupt nicht.
Also, da kommen wir noch hin.
Das gehen sie gar nicht ein.
Ja.
Aber das zeigt ja, mag ja vielleicht auch so ein bisschen das Mitschwingen, warum seid ihr überhaupt dort im Ostjordanland? Und seid doch einfach hier bei uns. Ja, also warum diese Extrawurst sozusagen auf der anderen Seite? Das war ja auch nicht vorgesehen. Also es war ja ihre persönliche Frage, wo Mose auch erstmal überlegt hat. Und er hat gesagt, okay, ja, machen wir das. Und vielleicht ist es so ein bisschen so, ja, warum sind wir nicht, also das Land ist doch groß genug für uns alle.
Genau.
Das hätte das Problem nicht gegeben.
Ja. Wenn sie haben zwar ihren Teil erfüllt, aber ich höre diesen Gedanken auch raus. Ja, es hätte eigentlich nicht sein müssen. Ja.
Andererseits kann man natürlich gerade den Vers 19, den du angesprochen hast, schon natürlich auch ein bisschen in die andere Richtung interpretieren, dass man sagt, sie waren also durchaus bereit, von ihrem Erbteil, das sie ja in der Zwischenzeit bekommen hatten, durchaus auch abzugeben. Es war also nicht so, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt das unsere und ihr könnt jetzt eh nicht mehr kommen, so ungefähr, sondern sie waren durchaus bereit, von dem, was sie selber bekommen haben, zu geben, um den anderen die Möglichkeit zu geben, in dem Land, von dem sie vielleicht scheinbar der Meinung sind, das sei irgendwie nicht so gut, dann kommt doch rüber. Also ich finde da schon auch einen positiven Teil. Und ich muss auf der anderen Seite auch sagen, wenn ich mir, okay, wir sind ja noch weit am Anfang, aber wenn wir dann weiterlesen in Gottes Wort, da klingelt es in mir, wenn ich das mit dem Altar höre, dann klingt irgendwie so dieses, und sie opferten noch auf den Höhen, oder? Wie oft liest man das? Das geht doch quer
durch
die ganzen Königebücher und so. Und da muss man schon sagen, das ist etwas, wo man sagen kann, das war etwas, was auch Gott erzürnt hat. Und insofern, ich würde es nicht ganz einseitig sehen. Es sind beide Seiten vertreten bei dem, was wir hier lesen. Also auch durchaus positive Aspekte, sage ich jetzt mal.
Ich glaube tatsächlich, das eigentliche Anliegen dahinter war ja eigentlich positiv nur die Art und Weise, wie sie es rübergebracht haben und die Geisteshaltung dahinter. Und das, ich meine, das soll es ja heute auch geben, das gute Anliegen, manchmal mit einer etwas militanten Weise rübergebracht werden. Ich meine, sie sagen ja, lehnt euch nicht auf gegen den Herrn und lehnt euch nicht auf gegen uns. Mhm. Ja, sie fühlen auch so ein bisschen, das ist eine Rebellion gegen sie selbst. Mhm. Ich glaube, das ist so Eifer für den Herrn, aber auch ein bisschen Eifer für sich selbst. Und diese Mischung, glaube ich, die macht so dieses Positive und das Negative dann, was wir auch in unserem Leben, glaube ich, oft erleben, oder?
Dass wir ja, und sie sagen auch, Achan ist nicht allein untergegangen
mit
dem Falschen, was er gemacht hat.
Also, dieser Aspekt ist ganz klar. Wenn ihr was falsch macht, wird das auf alle zurückfallen. Ich meine, das kann man jetzt als Egoismus sehen. Dann ist die Motivation nicht so gut. Man kann es aber auch so sehen, wir wollen nicht die Fehler, die das Volk in der Vergangenheit gemacht hat, und die waren ja wirklich eklatant.
Ja.
Diese Fehler, die wollen wir nicht wiederholen. Also man kann es so und so sehen. Es ist so eine Gratwanderung, finde ich, dieser Abschnitt hier.
Spannender Text, ja. Wirklich spannend. Und ich stelle mir jetzt vor, da ist jetzt die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse. Und die hören sich das an. Und die hören sich das an und versuchen herauszuhören, worum geht's jetzt hier? Und die stellen fest, die denken tatsächlich, wir haben den Altar gebaut, um darauf jetzt zu opfern, um einen Gottesdienst zu machen. Aber dem ist ja gar nicht so. Und da musst du überlegen, wie gehst du jetzt mit diesen Anschuldigungen um? Ja, wenn jetzt jemand kommt und beschuldigt dich, etwas getan zu haben oder etwas mit einer bestimmten Absicht zu tun, aber das ist ja gar nicht die Absicht, das ist ja gar nicht das Motiv, das ist ja gar nicht Sinn und Zweck. Oder der andere kommt und beschuldigt dich. Was machst du da jetzt? Und da müssen wir weiterlesen.
Ja, aber finde ich eben auch interessant, dass sie offensichtlich relativ ruhig dazugehört haben.
Ja.
Also man hat jetzt nicht den Eindruck, gerade wenn wir dann weiterlesen, aber nicht den Eindruck, die explodieren jetzt gleich, sondern die waren sehr gefasst und haben scheinbar auch das Anliegen verstanden.
Genau, ja, das kann ja schnell mal passieren. Da kommt jemand mit einem Vorwurf und dann reagierst du darauf und schießt zurück mit einem Vorwurf. Und dann kann aus so einer kurzen missverstandenen Sache plötzlich ein Krieg passieren. Ja. Aber hier schauen wir uns an, wie das geklärt wird, wie das auch gelöst wird. Da hätten wir jetzt den Abschnitt von Vers 21 bis Vers 29.
Ja. Da antworteten die Kinder Ruben, die Kinder Gad, der halbe Stamm Manasse und sagten zu den Häuptern über die Tausende Israels: Der starke Gott, der Herr, der weiß es, so wisse es Israel auch. Fallen wir ab oder sündigen wieder den Herrn, so helfe uns heute nicht. Und so wir darum den Altar gebaut haben, dass wir uns von dem Herrn wenden wollten, Brandopfer oder Speisopfer darauf opfern oder Dankopfer darauf tun, so fordere es der Herr. Und so wir es nicht vielmehr aus Sorge darum getan haben, dass wir sprachen: Heute oder morgen möchten eure Kinder zu unseren Kindern sagen, was geht euch der Herr, der Gott Israels, an? Der Herr hat den Jordan zur Grenze gesetzt zwischen uns und euch, Kindern, Ruben und Gad. Ihr habt keinen Teil am Herrn. Damit würden eure Kinder unsere Kinder von der Furcht des Herrn weisen. Darum sprachen wir: Lasst uns einen Altar bauen, nicht zum Brandopfer noch zu anderen Opfern, sondern dass er ein Zeuge sei zwischen uns und euch und unseren Nachkommen, dass wir dem Herrn Dienst tun mögen vor ihm mit unseren Brandopfern, Dankopfern und anderen Opfern, und eure Kinder heute und morgen nicht sagen dürfen zu unseren Kindern: Ihr habt keinen Teil an dem Herrn. Also ist klar. Ja. Wenn sie aber so zu uns sagen würden oder zu unseren Nachkommen heute oder morgen, so könnten wir sagen: Sehe das Gleichnis des Altars des Herrn, den unsere Väter gemacht haben, nicht zum Brandopfer noch zu anderen Opfern, sondern zum Zeugen zwischen uns und euch.
Ja, Vers 29 noch.
Oh, entschuldige. Das sei fern von uns, dass wir abtrünnig werden von dem Herrn. dass wir uns heute wollten von ihm wenden und einen Altar bauen zum Brandopfer und zum Speisopfer und anderen Opfern, außer dem Altar des Herrn, unseres Gottes, der vor seiner Wohnung, also vor dem Heiligtum.
Genau, ja. Dankeschön. Also was kann man hier lernen von diesen Rubenstamm, von den Gaditern und den halben Stamm Manasse?
Man kann vor allem lernen, was sie nicht sagen. Sie sagen nicht, was fällt euch ein, uns sowas zu bringen. Wie kommt ihr nur darauf?
Ja? Ihr habt uns beleidigt.
Ja, genau. Das ist eine freundliche Antwort, die den Zorn abwendet. Ja, das ist eine praktische Anwendung dessen, was die Sprüche sagen.
Ja, genau. Sie sind äußerst gelassen offensichtlich. Und der Punkt ist einfach der, sie wissen, was ja die wirkliche Ursache ist. Sie sehen, dass hier offensichtlich ein Missverständnis besteht, weil das, was die anderen beunruhigt, ja nie ihre eigene Motivation war.
Genau.
Deshalb können sie wohl auch so gelassen reagieren. Weil es gefährlich ist immer, wenn ich mich ertappt fühle bei irgendetwas, dann wird es schwierig, gelassen zu bleiben. Aber hier sehen sie ganz deutlich, nein, das war gar nicht unsere Absicht. Und umso leichter, denke ich, fällt es ihnen eben entsprechend auch gelassen zu reagieren und ruhig dieses Missverständnis zu klären.
Ja. Vers 22 ist hier durchaus noch interessant. Ja, der Gott der Götter, der Herr, der Gott der Götter, der Herr. Sie wiederholen es extra. Der weiß es. Er kennt das Herz, er kennt das Denken, er kennt die Motive, er weiß wozu, warum, wieso. Und das ist so ein Stück weit auch ein Hinweis für die anderen, gerade auch für diesen Pineas und all den Delegierten, die da jetzt kommen. Ja, ihr unterstellt uns etwas. Ihr nehmt eigentlich eine Rolle ein, die schon vergeben ist.
Ja.
Und das ist die Rolle des Richters. Oder auch die Rolle des Anklägers. Das sind Rollen, die schon vergeben sind. Und die kommen schon so mit einer fertigen Idee, ja, wo sie denken, ihr habt das aus diesem Grund gemacht, aber sie können ja gar nicht das Herz lesen. Sie können nicht die Gedanken lesen. Das kann nur der Gott der Götter. Das kann nur der Herrlein.
Ich meine, gerade dieser Vers 22, der macht, denke ich, den anderen auch klar, dass das, was jetzt kommt, wahr sein muss. Wenn ich mich so auf Gott beziehe, dann kann ich nicht irgendeine Ausrede anschließen. Weil sie legen es ja Gott vor und sagen, wenn das nicht so ist, wenn das, was wir sagen, nicht richtig ist, dann möge Gott richten über uns.
Ja.
Also damit stellen sie sich ganz und gar stellen sich ganz und gar unter das Gericht Gottes und sagen, Gott, der das weiß, was wir wirklich wollten, der und eben, wie du sagst, unsere Gedanken kannte und kennt, der soll entscheiden, ob das richtig ist, also was wir euch sagen. Und damit werden ihre Worte natürlich auch glaubwürdig.
Genau. Herr Lesmacht, die Geschichte zu Ende. Ich lese einfach mal jetzt ab Josua 22, Vers 30. Als aber Pineas, der Priester und die Obersten der Gemeinde, der Häupter der 1000 Israels, die mit ihm waren, diese Worte hörten, welche die Söhne Rubens, die Söhne Gads und die Söhne Manasses sagten, da war es recht in ihren Augen. Und Pineas, der Sohn Eliasas, der Priester, sprach zu den Söhnen Rubens, der Söhnen Gads und den Söhnen Manasses, heute erkennen wir, dass der Herr in unserer Mitte ist, weil ihr mit dieser Tat keine Untreue an dem Herrn begangen habt. Nun habt ihr die Kinder Israels aus der Hand des Herrn errettet. Und dann kehrten sie wieder nach Hause zurück. Und in Vers 34 heißt es dann noch, dass sie extra nochmal betonen, der Herr ist ein Zeuge zwischen uns, der Herr Gott ist. Interessant, errettet. Was kann man aus dieser Geschichte lernen? Was nehmen wir hier mit für unser Leben? Wie gelingt es uns, mit Anschuldigungen umzugehen, mit Konflikten in der Gemeinde? Gibt es da vielleicht auch manchmal Konflikte?
Aufeinander hören, oder? Das machen die nämlich hier. Die hören zu.
Zuhören.
Ja, die hören zu.
Das ist schon mal wichtig, ne?
Und vielleicht auch dann aus dem, Teil der von Pineas und Co. Sozusagen negativ, also ja, lernen, vielleicht doch erstmal nachzufragen, was eigentlich gedacht war. Ich sage immer, man sollte schnell sein mit den Beobachtungen und langsam mit den Schlussfolgerungen. Das gilt nicht nur fürs Bibellesen, das gilt auch so, was um mich herum passiert. Ja, weil wir so schnell halt uns ein Bild machen und dann im Rahmen dieses Bildes alles bewerten. Und da kann man echt daneben liegen. Ja, also.
Schnelle Urteile sind nicht selten Vorurteile, die gar nichts mit der Realität zu tun haben müssen.
Man könnte auch lernen, daraus, dass man gewisse Spannungen ertragen muss. Hm. Nicht gleich, weil das ist ja schon ein bisschen am Anfang nicht, da ist etwas, das ist irregulär, das müssen wir ändern, nicht so, das kann so nicht bleiben. Und die anderen hätten ja auch patzig reagieren können, nicht? Haben sie nicht gemacht. Sie haben sich gegenseitig ernst genommen und haben einander zugehört. Und das führt am Ende zur Verständigung. Ja.
Mhm. Ich meine, du hast gefragt, was wir daraus lernen. Mhm. Eine milde Antwort ist immer gut.
Ja.
Und wenn wir Konflikte in der Gemeinde vermeiden wollen, dann sollen wir uns daran ein Vorbild nehmen und uns daran erinnern, wie diese 2,5 Stämme reagiert haben, wie sie geantwortet haben und damit den Konflikt beseitigt haben wirklich.
Okay.
Ich glaube, was man auch lernen kann, ist aus der Überlegung dieser 2,5 Stämme, die haben ja interessant überlegt, die haben gesagt, hey, hier gibt es diese geografische Barriere, den Jordan, ja, der ist auch dann vielleicht manchmal nicht so einfach zu passieren. Über die Jahre und Jahrhunderte ist das ja durchaus vorstellbar, dass sich das so ein bisschen auseinander entwickelt. Ja, das kann man überall auf der Welt sehen. Ja. Dass geografische Barrieren durchaus auch, also Sprache kann sich verändern, Kultur kann sich verändern, ja, warum nicht auch der Glaube? Und dass sie sozusagen intentional sozusagen dem vorbeugen und sagen, okay, wie können wir jetzt schon dafür sorgen, dass in der nächsten Generation es Einheit des Glaubens gibt? Also wir haben ja schon alle Mühe damit zu tun, heutzutage unsere Gemeinde in Einheit zu lassen, aber was wäre, wenn wir überlegen, okay, was können wir tun, damit die nächste Generation in Einheit lebt, in Glaubenseinheit? Ja, was können wir da tun? Ja?
Gemeindeschulen bauen.
Ja, genau. Und dann kommt es vielleicht auch manchmal zum Streit, nicht wahr? Und dann muss man klug antworten.
Hoffentlich hört man dann aufeinander.
Ja, aber das finde ich interessant, dass man Einheit nicht für selbstverständlich achtet. Mhm. Also diese 2,5 Stellen haben das verstanden.
Ja.
Das erfordert proaktives Handeln.
Ja. Und vor allem auch dieses Zuhören, das ist ja der erste Schritt, dass man überhaupt auch hingeht und redet. Ich meine, es hätte ja noch viel schlimmer kommen können. Die hätten ja gleich mit ihren Waffen anfangen können, gegen sie zu kämpfen, ohne zu reden. Das hat es ja auch oft schon gegeben, ja, dass man gleich zu den Waffen greift. Aber sie kommen ja wenigstens und reden. Ja. Sie kommen zwar mit Vorwürfen, aber sie reden. Mhm. Und sie geben der anderen Partei auch die Möglichkeit zu reden und auszureden und zuzuhören. Ja.
Ich meine, was wir auch daraus lernen können, ist, dass selbst die besten Absichten und die 2,5 Stämme, die hatten gute Absichten, hast du gerade schön ausgeführt. Mit den besten Absichten kann es einem passieren, dass man komplett falsch verstanden wird.
Ja.
Und dass der Gegenüber das also so missinterpretiert, dass wir in dem Fall eher die ganzen Heere zusammenzieht schon. Ja.
Das zeigt halt auch die Begrenztheit unserer eigenen Ideen. Ich meine, die hatten ja keine göttliche Offenbarung hier, macht das genauso. Ja, man hätte ja auch was anderes machen können. Ja, die sind jetzt genau auf diese Idee verfallen, aber das war ja natürlich, sag ich mal, auch von außen betrachtet zumindest mal ein bisschen fragwürdig erstmal so, ja, wenn man nicht die Hintergründe kennt. Und ja.
Sie wollten nicht ausgeschlossen sein. Also das ist interessant, nicht? Sie bauen das Steinmal, weil sie sagen, in ein paar Generationen, vielleicht glauben die dann da drüben, wir gehören nicht dazu. Deshalb bauen wir das Mal, den Altar oder was auch immer, dass klar wird, wir gehören dazu. Das geben wir unseren Kindern weiter. Wenn die auf die Idee kommen, wir gehören nicht dazu. Merkst du, die Angst haben sie vor den anderen. Sie haben nicht Angst um die eigenen. Deshalb machen sie das, damit die drüben im Westen sie ja in Erinnerung behalten, dass sie zusammengehören.
Oder dass man ihnen was zeigen kann, so, da schaut her,
dann,
man Beweis hat.
Und, ja, genau, das war die Intention. Und dann auf einmal völlig anders herum verstanden. Ja.
Schauen wir noch ein bisschen in Texte hinein, die uns helfen können, gerade auch mit Konflikten umzugehen. Christopher, kannst du noch lesen, Römer 12? Und dort Vers 21. Ich sehe da durchaus eine gewisse Parallele hier auch zu dieser Geschichte. Ja? Römer 12, 21.
Römer 12, 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute.
Ja. Und vorher schreibt er ja auch diese Geschichte, dass wenn dein Feind hungert, nimm das aus den Sprüchen, ja, dann freu dich nicht drüber, sondern gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm Wasser zu trinken. Und auch der Umgang mit dem anderen, weil man hat den Eindruck hier, sie gehen schon auf die anderen zu, als ihr habt was getan, ihr seid unsere Feinde. Drum kommen jetzt mit den Waffen und wollen das wieder gerade rücken. Wie geht denn das? Wie hast du gerade gelesen, dass auf das Böse mit Gutem reagieren?
Ich würde sagen, dass beste Beispiel dafür ist immer halt, wie Jesus reagiert hat. Wir sehen aber Jesus, dass er auch sehr oft, trotz, also wirklich astreiner Intention, ihm alles möglich vorgeworfen worden ist. Ja, er würde das Gesetz abschaffen, er würde die Leute mit Dämonen behandeln. Es ist ihm alles Mögliche vorgeworfen worden. Ja. Und wenn man dann anschaut, wie er damit umgeht und wie er reagiert und wie er auch für seine Ankläger am Ende ja sogar den Kreuzestod stirbt. Ja. Ich finde es mal sehr beeindruckend, wie uns gesagt ist, dass Jesus zwar zum Teil auch manchmal sehr scharf getadelt hat, aber mit Tränen in der Stimme. Ja, also mit diesem Bewusstsein, ich bin sogar bereit, mein Leben für euch zu geben. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar ein ganz gutes Kriterium. Bin ich bereit, für den anderen mein Leben zu geben? Dann werde ich auch die richtigen Worte und den richtigen Tonfall finden, um ihn zu kritisieren. Ja. Ja, das ist so. Dann ist nämlich das Gute im Fokus.
Und da muss man auch sagen, da geht es ja nicht um die Kritik, sondern es geht ja darum, dem anderen wirklich zu helfen.
Genau.
Genau. Also genau. Nicht um Recht zu bekommen oder sonst was, sondern weil es mir ein inniges Anliegen ist, dem anderen Gutes zu tun, ihn zu bewahren vor Schaden.
Ja. Ganz genau. Das hat mir schon herausgearbeitet, ne, dass die anderen hier gerade Penias kommen mit ihrer Angst jetzt. Wenn ihr etwas tut, was dem Herrn nicht gefällt, dann fällt das auf uns ja auch zurück.
Mhm. Ja, genau.
Sondern hier geht es jetzt wirklich in diesen Gedanken, gerade im Neuen Testament, auch ganz klar darum, es geht hier um den anderen, der sonst verloren geht, wenn du ihm nicht hilfst. Ja. Mhm. Ja. Ich danke euch. Wir haben aus der Geschichte was rausgeholt, was unser Leben bereichern darf. Und das gebe ich auch als Frage weiter an die Zuschauer und an die Zuhörer. Was hilft euch denn, gerade wenn es, sag ich mal, so böse wird, wie wir es gerade gelesen haben, ja, darauf mit Gutem zu reagieren, und was kann das sein in der Praxis? Ja. Beten wir noch gemeinsam mit Christopher.
Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du uns so unfassbar lieb hast, dass du immer auf die beste Weise auf uns reagierst, auch wenn wir dich oft enttäuscht haben oder dir auch Vorwürfe gemacht haben. Mhm. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass wir von dir lernen, dass wir von Jesus lernen, dass wir auch aus dieser Geschichte lernen, wie wir in Situationen, in die wir vielleicht hineingeraten, unwissentlich oder ohne, dass wir es geahnt haben, dass wir so handeln und so reagieren, dass deutlich wird, dass das Böse mit Gutem überwunden wird. Herr, du weißt, wie viele Konflikte es gibt in unserem Leben, in unseren Familien, Gemeinden. Und wir möchten dich bitten, dass wir etwas lernen von der Sanftmut und von der Herzensreinheit dieser 2,5 Stämme. Und dass wir uns auch proaktiv darum bemühen, dass die Einheit der Gemeinde gewahrt bleibt. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.
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 Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!